Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und heute haben wir endlich den ganz, ganz besonderen Podcast. Beim letzten Nicolas Cage-Podcast, den wir hatten, haben wir euch ja gefragt, ob ihr gerne was zu Face Off hören wolltet. Und ganz, ganz viele Leute haben einfach nur eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de mit dem Betreff Face Off geschrieben. Und das waren dann doch so viele, selbst heute ist noch eine E-Mail reingekommen, wo einfach nur Face-Off im Betreff stand, dass wir uns gesagt haben, okay, wir machen einen Face-Off-Podcast. Und mit wir meine ich natürlich nicht, dass ich alleine spreche, sondern ich habe zum einen wieder an meiner Seite unseren Nick Cage-Fan von Moviepilot, Yves.
Ich liebe Pfirsiche.
Hallo Yves. Und auf der anderen Leitung haben wir Björn Becher aus der Redaktion, unseren Nick Cage-Experten von Filmstarts. Hallo Björn.
Ja, hallo Sebastian, hallo Yves und natürlich hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
Und ja, wir haben heute das große Vergnügen, über Face Off zu sprechen. Yves und ich haben ihn jetzt am Wochenende tatsächlich auch nochmal zusammen geschaut. Und es ist, glaube ich, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, einer der großartigsten Actionfilme aller Zeiten, oder? Gehe ich da richtig?
Nimm das Action weg, okay. Einer der großartigsten Filme aller Zeiten.
Björn, wie stehst du?
Ja, es ist einfach ein sensationeller Film, der auf so viele verschiedene Arten, zu denen wir sicher innerhalb der nächsten Stunde kommen werden, herausragend und besonders außergewöhnlich und doch einzigartig ist.
Okay, so und bevor wir jetzt anfangen, für all die Menschen da draußen, die gar nicht wissen, worum es eigentlich in Face Off geht. Und weil wir den Mann hier haben, der von uns dreien vielleicht am besten die deutsche Synchronstimme von Nick Cage nachmachen kann. Ich weiß, Yves, du hattest eigentlich versprochen, dass du den ganzen Podcast in Nick Cage-Stimme machst. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel.
Ich muss später noch was vertonen.
Ja, okay, das ist ein bisschen zu viel, deswegen. Aber jetzt die Handlung des Films, so kurz und knapp wie möglich, aber bitte als Nick Cage. So, okay. Trommelwirbel.
Sean Archer und Caster Troy sind Todfeinde. Caster Troy ist ein Terrorist und Sean Archer ist ein Cop, der eine offene Rechnung mit ihm hat. Denn Caster Troy hat seinen Sohn erschossen. Endlich gelingt es ihm, Caster Troy zu überwältigen. Doch dann passiert, was passieren muss. Um an wichtige Informationen zu gelangen, lässt sich lässt sich Sean Archer auf ein sehr experimentelles Experiment ein. Er tauscht das Gesicht, er tauscht die Stimme und er tauscht so ziemlich das Leben mit seinem Erzfeind. Er kriegt das Gesicht von Caster Troy und geht in den Knast, um mit seinem Bruder zu reden. Doch, Caster Troy selbst wacht auf und schnappt sich Archers Gesicht und seine Ehefrau. Boom!
Wow. Die Versprecher lassen wir auch alle einfach drin.
Es war nicht leicht. Es war nicht leicht.
Okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir doch in unserem ersten Punkt einfach mal zu dieser sehr abstrusen Handlung. Ich habe jetzt letztens noch gelesen, dass es ursprünglich war wohl der Plan, das Ganze so richtig, richtig in die Zukunft zu verlegen, damit es irgendwie diesen Sci-Fi-Aspekt irgendwie mehr anspricht. Jetzt spielt es ja doch im L.A. der 90er Jahre, weil der Film kam 1997 raus. Eure Meinung zur Handlung?
Großartig. Es gibt keine bessere Handlung. Weißt du, was ich an diesem Film so liebe, ist, heutzutage, glaube ich, würde es etwas derartiges nicht geben. Wenn dann irgendwie in der Section für Straight-to-DVD-Releases, aber nicht mehr auf der Leinwand. Oder wenn auf der Leinwand, würde alle zwei Sekunden ein Witz darüber gemacht werden, wie lächerlich der Plot eigentlich ist. Das heißt, man spricht heute schon wieder von einem Remake. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Remake von Face Off heutzutage mit The Rock und Kevin James passieren würde. Und dann eher so eine Komödie wäre, wo die immer darüber lachen, wie lustig ist es, dass Kevin Hart im Körper von The Rock wäre und umgekehrt. Das wäre dann halt der Gag. Aber dieser Film nimmt dieses komplett verrückte Szenario überraschend ernst. Und das ist auch ein bisschen der Charme dieses Films und des Jahrzehnts.
Björn?
Ja, jetzt, wo du schon das alte Drehbuch angesprochen hast, ich habe vor Jahren mal die allererste Drehbuchfassung gelesen, oder die angeblich erste, steht zumindest First Draft drauf. Die war nicht so weit in der Zukunft, also der stand halt am Anfang dann in der Near Future und es gab immer so kleine Andeutungen, weil es dann zum Beispiel so Fensterputzer-Drohnen gab und sowas. Aber es war jetzt nicht ganz futuristisch, sondern links aber John Woo. Und ich glaube, wir werden heute in dem Podcast öfter drauf kommen, was für einen Rieseneinfluss John Woo auch über seine reine Regierolle hinaus bei diesem Film hatte. Der kam halt schnell und hat gemeint, mich interessiert dieser ganze Sci-Fi-Aspekt null. Ich finde dieses Identity-Swap, das finde ich interessant und daraus kann man was machen und natürlich die Action. Und bitte streich dieses ganzen Sci-Fi-Erklär-Dingsbums raus aus diesem Drehbuch. Und es ist dann ja im Film ja auch wirklich so, das ist ja auf die Basics hier, dieses, man kann es ja auch nicht groß hinterfragen mit diesem Körpertausch-Dings, weil eigentlich wird das Gesicht getauscht, aber auch irgendwie die Körper trotzdem halb und die Frau erkennt nicht, dass er eigentlich jetzt einen neuen Penis auch haben müsste und so. Also, ja, also man sollte es ja nicht groß hinterfragen, was da jetzt wirklich genau passiert und so, weil es schon Wurst so macht. Er sagt einfach, das ist meine Action-Prämisse, das ist die Story-Prämisse, die müsst ihr halt einfach akzeptieren und dann können wir das Ganze auch hier komplett in der Gegenwart spielen lassen und das ist auch perfekt, weil alles, was hier übererklärt worden wäre an dem Film, und das sehe ich persönlich die Gefahr statt einer Comedy-Variante, dass heute jemand irgendwie eine halbe Stunde noch Erklärfiguren einbauen wird, die dann da rumkommen und sagen, ja, deswegen ging das so und deswegen ist das so. Und darauf verzichtet John Woo einfach. Und damit ist dieser Film halt auch so geradlinig, so spannend und so actionreich.
Ja, könnte ich nicht mehr rechnen.
Ich muss jetzt sagen, Björn, du hast mir jetzt verstörende Bilder in meinem Kopf geschaffen, weil ich jetzt über Nicolas Cage und John Travolta's Penis nachdenke und mich tatsächlich frage, wie seine Frau es nicht herausfinden konnte. Aber gut. Ja, also das finde ich auch tatsächlich. Der Film sagt einfach, okay, es gibt diese Technologie und ja, wir machen das jetzt, weil es gibt halt auch noch irgendwo eine Bombe, die ein Giftgas irgendwie entweichen lassen könnte. Und zum Glück für alle Beteiligten in diesem Film ist der Timer dieser Bombe auch nicht irgendwie auf 7 Stunden oder 1 Stunde eingestellt, sondern irgendwie auf ein paar Tage. Also man hat halt auch noch irgendwie genügend Zeit, das zu machen. Also es ist so, so diese Plot-Conveniences lauern halt an jeder Ecke, aber
das ist dazu halt auch, wenn du das gerade ansprichst, sorry, dass ich da einhake mit diesem Zeitgefühl, weil das halt auch so eine besondere Sache ist. A, mit dieser Bombe, die in ein paar Tagen ist, aber auch so, du kriegst in diesem Film ja fast kaum mit, wie viel Zeit vergeht. Irgendwann wird mal gesagt, dann gegen Ende, es ist eine Woche, dass wir jetzt zusammenleben, wo du denkst im Film, es könnten auch schon 3 Monate vergangen sein, bei allem, was
oder drei Stunden.
Ist. Oder drei Stunden. Ist, ich weiß bis heute nicht, wie lange und wie überhaupt Sean Archer in Nicolas Cages Körper es geschafft hat, von dieser Knastinsel zu entkommen, wegzuschwimmen in diesen Super Mario Brothers The Movie Stiefeln. Und es ist einfach so. Und wir müssen es auch einfach hinnehmen, weil es ist absolut egal. Und der Film sagt, wie du sehr richtig gesagt hast, es ist dem Film egal. Was uns interessiert, ist die Action. Was uns interessiert, ist diese zwei Over-the-Top-Figuren aufeinandertreffen zu lassen. Und das ist auch das, was Spaß macht.
Absolut.
Dann lass uns doch direkt mal auf die Over-the-Top-Figuren zu sprechen. Beziehungsweise, nein, bevor wir über John Travolta und Nicolas Cage sprechen, lass uns vielleicht kurz einmal über den Mann hinter der Kamera sprechen, weil der ist ja hier nicht ganz unerheblich wichtig. Und zwar ist es John Woo, einer der größten Action-Regisseure aller Zeiten. Er kommt ursprünglich aus Hongkong. Und Björn, du weißt ja garantiert ein bisschen mehr über John Woo, oder?
Ja, genau. Also das war halt wirklich der prägende Action-Regisseur in den 80ern, dann halt aus Hongkong mit den A Better Tomorrow-Film, mit Hardboiled und vor allem mit The Killer, der einfach einer der größten Action-Klassiker aller Zeiten ist. Und wie es halt natürlich so ist, hat dann Hollywood an die Tür geklopft und gesagt, hey, komm doch rüber, wir geben dir viel, viel Geld und mach deine Filme bei uns. Und das hat er sehr gerne angenommen und war dann aber schnell sehr ernüchternd nach den ersten beiden Filmen, Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme und Operation Broken Arrow schon mit John Travolta und Kristen Slater. Und war einerseits, das hat er später in einem Interview erzählt, sehr zerrissen, weil er hat das Leben mit seiner Familie in L.A. genossen und fand es auch geil, dass er jetzt richtig viel Geld für seine Filme zur Verfügung hat. Aber andererseits fühlte er sich gegängelt in Hollywood, weil halt die Studios die ganze Zeit reingeredet haben und gesagt haben, was sie wollen, aber auch in Hollywood du dieses starke Gewerkschaftssystem hast und du musst halt viele Leute beschäftigen einfach beim Film, und der war es aus Hongkong gewohnt, dass halt teilweise Kamera selbst gemacht hat, am Drehbuch selbst geschrieben hat, und das durfte er plötzlich alles nicht mehr machen. Und dann war er schon der Moment, gehe ich jetzt wieder zurück oder bleibe ich? Und dann kam halt Face Off und er hat dann gesagt, ich mache es, aber hier möchte ich jetzt einfach mitreden. Ich akzeptiere, dass ich dieses Gewerkschaftssystem habe und dass ich Leute anheuern muss aus Amerika. Aber hey, Studio, ich möchte einfach die und die in die Änderung. Das sind wirklich No-Gos. Und zu aller Überraschung bei so einer teuren Produktion haben die einfach gesagt, ja, wir lassen dich machen. Und wir kommen da vielleicht noch auf viele inhaltliche Sachen. Also eine haben wir ja schon kurz gehabt, mit diesem Sci-Fi-Blot rausstreichen. Aber vor allem halt auch die Action, die halt sein Markenzeichen ist. Weil der ursprüngliche Plan war, das ist ja alles ein bisschen futuristisch, lass uns alles vor Greenscreen im Studio drehen. Und John Woo hat gesagt, nee, wenn ich Action mache, dann mache ich die on location, draußen. Und es gibt dann ja am Ende, die ist ja auch komplett auf sein Betreiben reingekommen, diese Speedboat-Sequenz zum Beispiel, das ist halt das... Wer würde niemals, hättest du im Studio so eine Action-Szene drehen können. Du hast halt die ganze Zeit diese Momente und es hat sind halt sehr viele John Woo Trademarks auch drin. Diese zwei Pistolen, die Nicolas Cage benutzt, die weißen Tauben, die es am Ende gibt, das Finale in der Kirche, das es in The Killer auch gibt. Und ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, John Woo Hintergrund.
Ja, und das Schöne finde ich tatsächlich bei diesem Film ist auch, dass man halt auch wirklich merkt, dass es John Woo ist. Also was du jetzt erzählt hast über John Woo und seine Probleme in Hollywood, das ist ja gefühlt das, was man von so ziemlich vielen erfolgreichen, nicht-amerikanischen Regisseuren hört, die irgendwann dann halt aus ihrem Heimatland rübergehen nach Hollywood und da halt versuchen, in diesem Hollywood-Studio-System irgendwie einen Film zu machen und dann halt genau vor diese Probleme gestellt werden, okay, zu Hause habe ich gefühlt irgendwie noch 50% der Arbeit selber mitgemacht und hier schreiben mir ständig irgendwie Leute vor, was ich zu machen habe, was glaube ich halt auch echt, gerade für solche Regisseure, die das nicht gewohnt sind, echt schwierig ist, oder?
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir sehen es ja häufiger in den großen Franchise. Ich meine, wir können auf Marvel ansprechen. Wir sprechen nicht umsonst andauernd von der Marvel-Formel und weshalb wir dann so glücklich sind, wenn es mal einen Film gibt, der sich komplett abhebt und wir sagen, hey, der ist ja gar nicht so wie Iron Man zum 50.000. Mal. Und Thema James Gunn zum Beispiel. Ich glaube nach wie vor, dass bei Guardians of the Galaxy 2, das ist ja ein reiner James Gunn-Film, da durfte er sich austoben. Oder wir hatten es vor ein paar Jahren mit James Mangold, der gesagt hat, okay, ich nehme geringeres Budget, aber bitte redet mir nicht rein, mir liegt was an diesem Charakter, mir liegt was an Hugh Jackman liegt was an diesem Projekt, lass uns doch mal einen richtigen Logan-Film machen, so wie er sich gehört. Und es hat geklappt und häufig, sehr häufig, wenn man sagt, okay, wir schenken euch dieses Vertrauen, lohnt es sich, weil so kriegt man dann diese Perlen und selbst wenn das nichts wird und es dann ein Fail ist oder so, ist es zumindest ein sehr eigener Fail.
Ja, aber und bei Face Off kam noch dazu, dieses Projekt kursierte in Hollywood eine Zeit lang und wurde wohl sehr vielen verschiedenen Regisseuren angetragen. Und keiner hatte da so eine richtige Idee, wie man halt dieses doch eher ein bisschen lächerliche Konzept da irgendwie in einen stylischen Actionfilm macht, weil es sollte ja wirklich ein ernster Actionfilm werden. Und John Woo hat dann halt auch wohl, und deswegen hat das Studium auch eine freie Hand dann gegeben, sehr schnell halt einfach eine Vision präsentiert, hat halt schnell gesagt, so und so kann das aussehen einfach. Und halt wirklich, warum damit aufhalten, dass diese Prämisse absurd ist. Warum nicht einfach wirklich aus dieser Prämisse, aus diesem sehr interessanten Gegensatzspiel wirklich einen straighten, modernen Actionfilm machen, der einfach einzigartig ist, der sich auch abhebt. Heute ist ja auch so ein bisschen Hollywood der Idee immer, wenn du einen Film pitchst und verkaufen willst, ja, der ist so wie der Film.
Ja, genau.
Und John Woo hat halt gepitcht, der ist so wie noch kein anderer Film. Ja.
Das Tolle daran, finde ich, ist auch, dass es halt so, es ist zwar ein ernsthafter Actionfilm, aber hat halt so diese John Woo-Theatralik einfach so. Also so diese ganzen Zeitlupen, wenn zum Beispiel gerade am Anfang, wenn Nicolas Cage am Flughafen da ankommt und sein Mantel weht hinter ihm wie so ein Umhang und dann kommen zwei Typen und nehmen ihm den Mantel ab und solche Geschichten oder auch halt das gefühlt jede Person in einer Actionsequenz halt erstmal durch die Luft springen muss, bevor sie halt überhaupt schießt. So, das ist halt, da steckt so viel Theater drin und so viel, was du in einem normalen Actionfilm so einfach nicht erwarten würdest. Ja, und was ich bei dem Film halt toll finde, ist, dass diese Theatralik, bei jedem anderen würde sie dir nach 5 Minuten zu viel werden. Da würdest du sagen, okay, bitte jetzt nicht nochmal. Ich muss da an so Action-Langweiler wie Michael Bay einfach und seine Transformers-Filme denken, wo mich die Action irgendwann halt langweilt. Aber gerade bei Face Off, ich freue mich schon auf den nächsten Augenblick, wenn John Travolta wieder irgendwie in Zeitlupe durch die Luft fliegt oder Nicolas Cage irgendwo in Zeitlupe lang rennt. Also das sind so Punkte, da finde ich ihn halt einfach toll, dass es halt wirklich so seine ganz eigene Handschrift ist.
Ich glaube, das liegt aber bei Face Off auch daran, das ist nämlich ein Mix. Weil bei Michael Bay haben wir ja diese larger-than-life, over-the-top-Action und Explosion. Das Problem ist, wir haben nichts anderes. Also erst recht in den Transformers-Filmen. Interessiert uns irgendeine Figur oder finden wir irgendeine Figur cool oder over-the-top oder herrlich over-the-top? Nein, uns sind die alle komplett egal. Und John Woo geht halt wirklich all-in, wie man bei Poker sagt. Wir haben 2 over-the-top-Performer mit 2 over-the-top-Performances. Die Dialoge sind genauso over-the-top wie die Action. Und deswegen harmoniert das alles so wundervoll. Und ganz ehrlich, du hast davor angesprochen, wenn Nicolas Cage mit seinem Mantel da läuft und der im Wind weht, ich will diesen Superman-Film doch irgendwann sehen mit Nicolas Cage als Superman. Das war ja mal geplant. Ja,
wir haben jetzt 2 ganz unterschiedliche Punkte gerade angesprochen. Einmal diese Theatralik, wo ich sage, die funktioniert halt auch noch so gut, weil da auch genial einfach John Woos Ansatz und dann auch das Spiel von Cage und Travolta aufeinandertreffen. Das hat auch sehr von Theatralik geprägt, zu dem wir später noch mehr kommen. Und dann hat Yves hier gerade über die Figuren auch gesprochen. Und auch da muss man halt nochmal sagen, dass John Woo uns ja auch nicht nur Archer und Troy, also Travolta und Cage als Figuren bringt, sondern es gibt ja ein riesiges Figurenarsenal in diesem Film. Und das ja auch, auch rückblickend auch sensationell besetzt ist teilweise. Und da hat er halt auch sehr viel gemacht, weil er halt auch Einzelfiguren noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt hat und auch mit kleinen Dingen lebensecht halt gestaltet hat. Also als dieses Drehbuch anfing, waren alle Figuren so um die 30. Und dann wurden Schwarzenegger und Stallone als Hauptdarsteller gehandelt und dann wurden die männlichen, was natürlich völlig absurd ist, was nie funktioniert hätte, wenn man das halt denkt, aber war so. Und dann wurden die männlichen Figuren halt älter gemacht, aber die Frauen an ihrer Seite blieben 30. Mhm. Und als John Woo an Bord kam, hat er erstmal gesagt, das ist einfach Unsinn, dass hier John Travoltas Ehefrau halt einfach noch 10 Jahre jünger ist. Mach die doch zu einer Frau an seiner Seite, die halt ihm gleichwertig ist, ihm ebenbürtig ist, die nicht einfach nur ein schönes Anhängsel ist. Dann kamen die Studios, aber hey, wir wollen eine schöne Frau aufs Poster packen. Der hat gemeint, braucht ihr nicht. Ihr habt hier 2 Actionstars und ihr habt Explosionen. Macht da eine glaubwürdige Figur einfach draus. Und hat halt drauf bestanden, das war angeblich auch einer im Moment, wo er gesagt hat, er hört auf, wenn nicht, dass halt Joan Allen diese Rolle spielt. Und das Drehbuch wurde dann sogar angepasst bei der ersten, was eine völlig unnütze eigentlich ist, was ja nicht im Film zu sehen ist. Beim ersten Auftritt steht halt in Klammer immer so eine kurze Beschreibung der Figur. Und beim späteren Drehbuch, das ich gelesen habe, stand bei ihrer Figur plötzlich handsome and intelligent, in Klammern. Was halt vorher gefehlt hat, dieses intelligent. Und sie hat ja auch am Ende, spielt sie ja auch durchaus eine Rolle dabei, dieses ganze Verwirrspiel aufzuklären. Und genauso kriegt auch diese Figur von Nicolas, also Kester Troys Freundin von Gina Gershon gespielt, Sascha heißt sie, glaube ich, ja auch so ein bisschen eine eigene tragische Geschichte mit, sie hat einen kleinen Sohn und sie will eigentlich raus aus diesem Verbrecherleben. Ja. Und lauter diese Momente, dass die auch drin sind, das bereichert diesen Film auch. Und das ist auch der Unterschied zu Michael Bay, wo du halt diese Non-Stop-Action hast. Und hier hast du halt zwar auch fast Non-Stop-Action, aber immer mittendrin diese kleinen, bisschen entschleunigten, auch intimeren Momente zwischen allen möglichen Figuren, zwischen Travolta und Cage, zwischen Travolta bzw. Cage und Joan Allen mit Gina Gershon, sie mit ihrem Bruder Cage und sein Bruder, also die Brüder Troy, also du hast hier immer diese tollen, intimen, auch kleineren Momente.
Ja, und das ist eigentlich ein extrem spannender Spagat, der nicht vielen gelingt, weil entweder hat man dann halt sowas wie diese Michael Bay-Filme, wo einen niemand juckt, oder man zieht es zu sehr in die Länge und dann hat man auf einmal Szenen, wo Figuren endlos über ihre Vergangenheit sprechen und wir haben viel Exposition oder wir lernen irgendwas über die Figuren, was uns auch nicht interessiert, aber es ist halt da, damit wir mehr über die erfahren und das bremst den Film halt komplett aus. Und ich finde, in dem Film schafft man es ganz gut, jeder Figur so ganz kleine Kanten zu geben, dass man sagt, egal wie man zu dem Film steht, ich erinnere mich an jede einzelne, ich erinnere mich auch an die Tochter. Ohne Ende. Und wie cool eigentlich überraschend Caster Troy als Vater und Ehemann funktioniert. Das ist eine ganz eigene Dynamik, ist, dass er die Tochter ernster nimmt, als es ihr eigentlicher Vater gemacht hat und ihr beibringt, wie man sich verteilt. Und all diese Sachen, das macht diesen Film halt noch so viel cooler.
Ja, das finde ich auch. Gerade auch die Familiendynamiken der beiden, weil sie werden ja quasi beide im Körper des anderen vor Situationen gestellt, dass Caster Troy quasi auch irgendwie erfährt, dass da eigentlich noch ein Kind ist und dass das sein Kind ist und wie das halt alles irgendwie eingearbeitet wird, finde ich schon auch extrem spannend, weil es, wie du schon sagst, den Charakteren so viel mehr gibt, weil wir wissen, okay, alle haben irgendwie was zu verlieren. Selbst die beiden Brüder, Caster und Pollux, das ist ja auch schon so eine Art Beziehung, die, ich meine, er bindet seinem Bruder irgendwie die ganze Zeit immer die Schnürsenkel, weil der das irgendwie offensichtlich einfach nicht kann. Dafür ist aber irgendwie der krasseste Programmierer und hast du nicht gesehen.
Das ist übrigens eine weitere Sache, die ich mega lustig finde, aber die ist zwar over the top und die ist zwar komplett cheesy, aber du merkst, dass die Troys und dass die Archers ihre komischen Familienrituale haben. Die Archers patschen jedem ins Gesicht. Sie machen, sie gleiten immer mit der Hand übers Gesicht. Ich kann es gerade nicht verdeutlichen, weil gerade kein Bild zu sehen ist. Das ist ja nur ein Podcast. Aber während des Gucken habe ich wieder einen Counter gemacht, wie häufig das passiert. Das ist einfach extrem witzig. Du weißt, es ist ein Archer, wenn er dir ins Gesicht patscht. Und die Troys legen so viel Wert darauf, dass dem kleinen Bruder immer die Schuhe zugebunden werden. Sogar wenn er dann am Ende... Wir reden über Spoiler, oder?
Ja, nein.
Okay, gut. Sogar wenn er tot ist, das Letzte, was er macht, ihm nochmal die Schuhe zuzubinden, finde ich super. Und ich finde es halt auch, welche Szene ich überraschend cool und unterbewertet finde, ist die, wo Sean Archers Frau, Caster Troy, im Körper von Sean Archer zum Grab des Sohnes bringt. Und du merkst, er fühlt sich gerade wirklich unangenehm und er guckt da auch wirklich gar nicht drauf, weil er wollte den Jungen ja nicht abknallen. Ich meine, er macht sich darüber lustig, wenn er Sean Archer trifft, weil es ist sein Erzfeind, aber so wirklich, er wollte das nicht. Also.
Ja. Ja, du hast also per se auch, und das ist auch wieder diese Sachen, du hast in diesem Film so dieses Nebeneinander zwischen so subtilen Momenten wie dies am Grab und dann ist halt diese ganze Überdeutlichkeit, die dieser ganze Film hat. Wir haben es ja schon gesagt, diese ganzen Theatermanierismen und in der Inszenierung auch, aber allein schon auch diese ganzen Namensgebung, dass die Treu heißen, wie also Troja und das sind ja quasi trojanische Pferde und dann sind ja noch Castor und Pollux, die Brüder aus der griechischen Mythologie, die nicht ohne einander konnten und dann dieses Gesichtstouching, das du gerade gesagt hast, das ja auch per se eigentlich so ein überdeutlicher Hinweis einfach nur ist, weil natürlich am Ende mit diesem Gesichtstouching einfach nochmal klar gemacht wird, okay, es ist der Richtige, dass du halt diese ganzen Sachen hast und der Film fängt ja auch so schon an, so in your face, glaub, bevor die Credits zu Ende sind, die Anfangscredits, hast du Nicolas Cage schon in drei verschiedenen Looks gesehen, nämlich mit dem Schnurrbart in dieser Rückblende, dann als Priester, ziemlich creepy und dann halt noch mit dem wehenden Mantel in der Slow-Motion, was ja auch schon so ein Hinweis ist, es geht hier in diesem Film die ganze Zeit rum, dass die Leute sich laufend neu erfinden, also dass sie ihre Looks und Persönlichkeiten ändern.
Die Szene mit Nicolas Cage als Priester, ich finde, Nicolas Cage sollte so in jedem einzelnen Film, in dem er mitspielt, eingeführt werden. Und diese Musik sollte jedes Mal gespielt werden, wenn er on screen kommt.
Ich finde, ein Nicolas Cage mit Halleluja zu begrüßen,
besser geht es nicht. Diese Szene ist so brillant. Also, wenn einem die Eröffnungsszene abturnt, dann ist man spätestens 5 Minuten später, wenn man ihn in der Priesterkutte sieht, am Ball. Man kann nicht am Ball sein, wenn man diese Szene sieht.
Ja, und du hast ihn halt gleich auch so ein bisschen als creepy. Und das Creepy ist gar nicht, dass er hier vorher diese Bombe platziert hat, von der du ja noch nicht so viel Ahnung hast, sondern wie er dann halt zu dieser Chorsängerin
hingeht, der hinter ihr
sie angrabt. Und dann hast du ja später auch das Gegenstück dazu, wenn er dann halt bei seiner Anführungszeichen Tochter, die ja die Archers Tochter ist, dann ins Zimmer reinguckt und sie da in Unterwäsche dasteht und er erstmal.
Ja, da denkt man erstmal, dass er das Schlimmste mit ihr anstellen wird. Also als ich den ersten den Film gesehen habe, dachte ich, der wird ganz schlimme Sachen mit ihr machen. Im Gegenteil, auf einmal fühlt er sich gar nicht mal so unwohl in der Vaterrolle, verprügelt jemanden, der ihr wirklich was angetan hätte und bringt ihr bei, wie man sich mit einem Messer verteidigt, was halt umso cooler ist, wenn sie später gegen ihn einsetzt. So. Also der Film hat so viele kleine, clevere, schöne Momente und ich meine, Somewhere Over the Rainbow hat sich auch noch nie cooler in einen Film eingefügt.
Gut, dann haben wir jetzt, dann lass uns doch mal zu den beiden Hauptmännern kommen. Björn, du hast es vorhin schon erwähnt, ursprünglich war mal Schwarzenegger und Stallone irgendwie dafür geplant. Ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, auch Michael Douglas und Harrison Ford waren mal im Gespräch und Jean-Claude Van Damme und Steven Seagal. Also ich glaube, bei all diesen Wünschen wäre es wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr anderer Film geworden. Also allein, wenn ich mir vorstelle, diesen Film jetzt mit Stallone und Schwarzenegger, also so sehr ich die beiden auch mag und so sehr ich die beiden auch irgendwie zusammen sehen wollen würde, aber ich glaube, in diesem Film hätten sie einfach nicht gepasst, oder?
Ich würde sehr viel Geld zahlen für einen Film, in dem Stallone mit Arnis Akzent redet und Arnie probiert, wie Stallone redet. Hey, it's a flip side to the coin. Go there now. Also, ja, hätte auch was, aber ich bin sehr froh, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und
genau, wir haben jetzt Nick Cage und John Travolta, die...
Ja, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, sorry, mit den Dings, also es war ja, also dieses Stallone-Schwarzenegger war halt natürlich, als dieses Drehbuch geschrieben wurde, es hieß ja irgendwie, das müssen die größten Actionhelden irgendwie sein. Und da hat sich halt keiner so groß Gedanken gemacht und da ist das halt kursiert. Und als Wu dann an Bord kam, hat er das relativ schnell verworfen und dann halt verschiedene Konstellationen ausprobiert. Und er hätte gerne Van Damme gehabt, weil er mit dem halt in Hard Target so gut zusammengearbeitet hat, hat aber dann gemerkt, und das ist glaube ich auch nichts, da wird schon Jean-Claude Van Damme nicht sauer drüber sein, dass das schauspielerisch einfach nicht so klappt und das halt dann doch bei diesem Film halt doch mindestens genauso wichtig ist wie die Actionkünste und kam dann halt nach und nach auf, also John Travolta war dann halt irgendwann da, den er ja auch schon kannte, und Nicolas Cage hat sich extrem lange geziert. Der wollte die Rolle eigentlich gar nicht spielen, weil er gesagt hat, er möchte, also damals war Nicolas Cage ja wirklich gerade so der Action-Star auch mit auf dem Weg. Und es war ja wirklich so eine kurze Phase, in der Con Air, The Rock und Face Off dann auch kam. Und er wollte keinen Bösewicht spielen und hat sich da halt geweigert, bis ihm dann schon Wu erklärt hat, ja, du bist aber ja eigentlich nicht der Bösewicht den Großteil des Films über, weil dann ja schon wollte, also der Bösewicht ist. Und dann hat Nicolas Cage das gemacht und es ist per se, auch gerade aus heutiger Sicht, wenn man sieht, wie sich die Karrieren der beiden Schauspieler entwickelt haben und wie zentral da eigentlich Face Off auch ist als alles vereinender Film, die beiden Actionstar und Starseiten der Schauspieler, aber auch dieses völlig over the top, ist das, glaube ich, die beste Kombination, die man jemals hätte finden können.
Definitiv. Definitiv. Ja.
Also wie expressiv gerade ein Nick Cage in diesem Film ist, auch mit allein, was der Mann nur mit seinem Gesicht anschaut. Ich meine, ihr habt jetzt schon diese Anfangsszene in der Kirche erwähnt, wo er da als Priester erscheint. Und dieser Gesichtsausdruck, er führt ja erstmal irgend so einen komischen Tanz durch, da mitten in der Kirche, und dann gibt es so ein Close-up von seinem Gesicht mit dem gruseligsten Gesichtsausdruck aller Zeiten, den man allein schon irgendwie, den könnte man sich ausdrucken und irgendwie an die Tür kleben und nie wieder würde irgendein Mensch an deine Tür klingeln, weil...
Ich glaube, wenn Nicolas Cage der damaligen Zeit ins Fitnessstudio gegangen ist, konnte er mit seinen Augen trainieren und Gewichte heben. Also was der mit seinen Augen anstellen kann, dass er die ja eigentlich gerade so aus dem Kopf rausploppen kann und es in diesem Film herrlich und mehrfach zur Schau stellt, finde ich super. Aber ich glaube, meine Lieblings-Cage-Szene, sowohl vom Gesicht her als auch vom Schauspiel her. Nicolas Cage muss sich überzeugen, dass er gerade Nicolas Cage spielt. Und das ist, wenn er im Knast Nicolas Cage sein muss. Also im Knast muss er Caster Troy sein und schwankt halt zwischen psychotischem Grinsen und Geheule bis hin zu psychotischem Lachen, während er auf jemanden eindrischt und immer wieder schreit, ich bin Caster Troy. Ja, das ist, ja.
Ja, ja, also allgemein ist an Nicolas Cage Spiel das Sensationelle, wie er diese komplette Zerrissenheit dieser Figur dann nach und nach überbringt. Also er hat am Anfang natürlich diesen Caster Troy Wahnsinn und Dings, aber danach spielt Nicolas Cage ja die meiste Zeit über Sean Archer im Körper von Caster Troy und hat halt wirklich diese Zerrissenheit immer wieder. Er muss sich vergewissern, dass er, wenn er in den Spiegel, gibt ja auch diese Spiegelszene und so, dass er nicht dieser Typ ist, dem er da gerade gegenliegt, der sein Todfeind ist, den er hasst, sondern dass er eigentlich noch der gute Cop ist. Aber hat dann auch diese Momente, wenn er da diese Drogen nimmt und sich ja wirklich diese Grenzen dann ja auch komplett verwischen und er da reißt Nicolas Cage ja auch wieder die Augen auf und so ist völlig wahnsinnig. Das ist einfach sensationell, aber da auch, man darf John Travolta einfach nicht vergessen, der halt wirklich quasi Nicolas Cage spielt. Und da gibt es diesen einen großartigen Moment ganz am Ende in der Kirche, wenn er halt auffliegt und aber es halt noch nicht ganz raus ist und seine Frau es eigentlich schon weiß, aber noch die Gute spielen muss und er dann einfach nur so eine super gestenhafte Handbewegung macht, so hey, komm jetzt zu mir, Schatz, in die Richtung die Hand ausstreckt, als wäre er jetzt auch vielleicht irgendwie so ein Priester, der den Ringkuss erwarten würde oder sowas. Und da hatte ich in dem Moment, immer wenn ich den Film schaue, habe ich in dem Moment, plötzlich sehe ich da Nicolas Cage statt John Travolta. Also John Travolta schafft es auch perfekt, diese Bewegung von Nicolas Cage nachzumachen und dieses sehr eigenen Stil. Also das ist immer so ein bisschen, weil natürlich Nicolas Cage ein bisschen offensichtlichere und expressionistischere Rolle hat, geht es immer ein bisschen unter, wie Travolta es einfach perfekt schafft, immer so Nicolas Cage-Momente zu kreieren.
Ja, ich finde Travolta passt auch so perfekt eigentlich in diese Rolle des charmanten Ekels. So. Also ich weiß nur, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich mir schon irgendwie gewünscht, ich hätte mehr von Nicolas Cage als den eigentlichen Bösewicht gesehen und John Travolta halt als den Guten, weil ich fand, es war halt allein auch optisch so. John Travolta sieht mir in dem Augenblick halt immer, finde ich, so ein bisschen sympathischer aus. So dem würde ich halt, dem vertraue ich halt eher als diesem manischen Nicolas Cage. Aber je häufiger ich diesen Film gucke, desto cooler finde ich halt gerade diesen Kontrast, so dass du, wie du sie halt aufgebaut bekommst zum Anfang des Films, wo du sie halt wirklich noch in sich selbst siehst und wenn sie dann quasi Gesichter und Körper tauschen und sowas alles, das, wie gut Travolta dann einfach ist. Und ich habe jetzt irgendwie gelesen, die beiden, also Cage und Travolta, haben irgendwie vor die Dreharbeiten und so losgehen, wie so 2 Wochen miteinander verbracht. Da wäre ich ja echt auch gerne mal dabei gewesen, wie die beiden sich irgendwie aufschreiben, so, jetzt macht er die Bewegung, und wenn er sich freut, dann macht er irgendwie dies und das. Also wie die sich auch auf sowas vorbereiten. Also ich glaube, gerade so diese ganzen Körpertausch-Sachen, so allgemeinen Film. Ich meine, oftmals haben wir es ja mehr so in Komödien, Freaky Friday und irgendwie so ein Käse. Glaube ich, sind schon auch echt eine große Herausforderung, wofür du halt auch wirklich gute Schauspieler brauchst, damit es eben auch realistisch rüberkommt und wie du, Björn, halt auch schon meintest, dass so auch diese innere Zerrissenheit dann irgendwie rauskommt. Und ich glaube, da hätte es halt wirklich keine 2 besseren Schauspieler geben können als Travolta und Nicolas Cage. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich mich jetzt frage, wenn sie halt wirklich vorhaben, einen Reboot zu bringen, wen haben wir denn bitte im Moment, der das auf dieser Ebene irgendwie überzeugend machen könnte?
Ich meinte das davor komplett unironisch, als ich gesagt habe, so wie ich Hollywood kenne, könnte ich mir vorstellen, dass sie Kevin Hart und The Rock das anbieten. Und ich grusel mich davor. Aber schau, mit The Rock haben sie jetzt auch probiert, Die Hard nachzumachen mit Skyscraper. Mhm. Und es werden ja sehr viele Filme genommen, die früher komplett ernst gemeint waren. Und rückblickend halt ein bisschen over the top waren. Und dann sagt man, ja, okay, wir machen das nochmal, aber augenzwinkernd. Wir machen das nochmal, aber wir wissen, dass es lächerlich ist und so weiter und so fort. Und ich finde, Face Off ist so ein Film, ja, der ist nicht nur over the top, der ist over dem over the top. Aber das zelebriert dieser Film so toll. Und ich möchte ehrlich gesagt keinen augenzwinkernden Facebook haben, der alle 2 Sekunden in die Kamera guckt und
Face
sagt,
Off, nicht Facebook.
habe ich Facebook
Du
gesagt?
hast
Ich habe
Facebook
wirklich Facebook
gesagt. Du hast
gesagt.
Facebook gesagt, ja.
An alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Hashtag Werbung.
Sorry. Wirklich, das ist echt passiert. Meine Güte. Nein, also sowas möchte ich auf keinen Fall sehen. Das ist das, was mich am häufigsten heutzutage daran stört, an Reboots, Remakes und Sequels, ist, dass man sowas rausbringt. Man sagt, wir machen das und eigentlich ja auch für die Fans und eigentlich ja auch für all die Leute, die damit groß geworden sind und es feiern. Aber gleichzeitig sagen wir, das, was ihr mögt, ist eigentlich blöd. So, und bei Face Off will ich das nicht sehen.
Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zu einem der wichtigsten Punkte, über die wir jetzt immer mal wieder gesprochen haben, aber noch nicht so richtig viel. Reden wir mal über die Action. Björn hat es ja ganz zu Beginn schon angekündigt, oftmals, also anfangs war der Wunsch, viel davon im Studio zu machen, per Greenscreen zu machen. Wenn man diesen Film sieht und gefühlt jedes einzelne Action-Set-Piece sieht, dann fragst du dich, wie konnten sie überhaupt jemals daran denken, dass das auch nur irgendwie im Studio funktioniert? Ich meine, allein die Eröffnungssequenz dieses Films ist eine Action-Szene, die normalerweise bei jedem anderen Film
Das
das
Finale.
Finale wäre. Also Caster Troy versucht mit seinem Bruder in einem Flugzeug zu entkommen. Sean Archer kommt mit der ganzen Kavallerie hinten rangefahren. Da kommen Hubschrauber und was weiß ich nicht. Und sie versuchen halt, dieses Flugzeug vom Abheben zu hindern. Dabei wird dann eine FBI-Agentin, die undercover in diesem Flugzeug war, auch noch ermordet. Und das Flugzeug rast dann in einen Hangar, es kommt zu einer großen Feuerwerksexplosion, anders kann man es auch nicht beschreiben. Und dann gibt es halt den großen Kampf zwischen Troy und Archer in diesem Hangar, woraufhin Caster Troy ja dann quasi in dieses Koma verfällt. Und allein das ist schon so ein Ding, wo du sagst so, okay, wow. Und das kommt jetzt am Anfang des Films, was kommt dann halt noch am Ende? Aber lass uns vielleicht erstmal nur über diese erste Szene sprechen, bevor wir dann ein bisschen weitergehen. Wie wirkt die auf euch allgemein?
Grandios. Hubschrauber versus Flugzeug der Film, erstens. Und glaube ich liebe halt die Tatsache, dass die 2 Figuren, ich meine, und Sean Archer ist ja, soll ja eigentlich am Anfang, bevor er, also als er noch von John Travolta gespielt wird, nicht so over the top sein. Aber er ist auch ein over the top Charakter, auch als reiner Sean Archer mit John Travolta, weil er ist der bittere Cop. Er ist der bittere Cop, der noch eine Rechnung offen hat. Also alle bitteren Cops auf der Welt, die noch eine Rechnung offen haben, leben in ihm. Und er steigt selber in einen Hubschrauber und klärt die Sache. Und
Er zieht den Pilot auch noch raus. Also es ist
genau.
ja.
Und das macht diese Sache so cool, weil ja, auf der einen Seite sind wir wieder beim Thema von davor. Die Action, unglaublich, aber es ist halt nicht nur ein Hubschrauber, das auf ein Flugzeug prallt. Das ist repräsentativ für diese 2 gigantischen Charaktere. Und das Witzige ist, jedes Mal, wenn sie sich dann treffen und jedes Mal, wenn sie wirklich face to face stehen, knallen sie sich nicht ab. Sie haben jedes Mal die Chance, sich dann eigentlich zu töten und es zu beenden. Aber dieses Theater muss weitergehen. Es ist Batman und Joker. Und ich finde das super.
Ja, also ihr habt das eigentlich schon alles gesagt. Also ich möchte noch einmal eine Aussage von Sebastian unterstreichen. Dieser Auftakt ist ein Finale eines
Ja.
anderen Films. Du sitzt dann da und denkst, wow, ich habe gerade einen sensationellen Actionfilm gesehen. Und dabei fängt er jetzt erst an. Also das ist halt, das haut mich jedes Mal auch wieder um, weil das halt eine so immense Szene an den Anfang des Films zu setzen, in der schon so viel passiert, in der auch so viel über diese Figuren klar wird, über die Besessenheit von John Travoltas Figur, der wirklich alles und auch nichts, also dem ist ja nichts Heilige, dem ist momentan da auch alles egal, was neben außenrum passiert und zu Bruch geht und stirbt und keine Ahnung was, sondern er will einfach nur diesen Typen festmachen. Und was man dabei schon sieht, ist auch, wie wundervoll diese Action auch immer gefilmt ist, in diesem ganzen Film auch. Du hast halt trotz dieser wilden Sachen, die abgehen, Flugzeug gegen Helikopter und Explosionen und so weiter, du verlierst auch nie den Überblick. Du hast immer eine tolle Kameraführung. Also der das gemacht hat, Oliver Wood, ist für mich auch so ein bisschen der unterschätzten Kameramänner in Hollywood, weil er immer eigentlich nie eine große Auszeichnung, ein großes Lob bekommen hat, obwohl er viele tolle Filme gemacht hat. Stirb langsam zwei. Das Bourne-Ultimatum, lustigerweise auch Freaky Friday, was du den vorhin genannt hast, Sebastian. Und jetzt hier Face-Off. Und der halt wirklich es auch immer schafft, dass jede dieser Szenen so übersichtlich wirkt. Und das ist auch zu dem vorhin von uns angesprochenen Michael Bay halt so ein großer Unterschied, wo du halt oft bei der Action denkst, wo ist jetzt oben, wo ist unten, wer kämpft da nochmal gerade gegen wen? Das hast du halt hier nie. Und gerade auch später gibt es ja so eine Massenschießerei, bei der das Apartment von Dietrich Hassler, einem der Handlanger von Castor Troy, überfallen wird, wo Sean Archer als Castor Troy gerade unterwegs ist mit den Kumpels und dann die Polizei reinstürmt. Und da gibt es einen ellenlangen Shootout mit Leuten, die auf verschiedenen Stockwerken kämpfen und verschiedenen Räumen. Und du hast trotzdem immer ein Gefühl dafür, was da gerade vor sich geht, wer da gerade wen angreift und so weiter. Und das ist auch so ein Markenzeichen von Face-Off.
Und der Film kann gleichzeitig bei diesen Action-Sequenzen, ich habe es davor schon angekratzt, aber es ist generell dem Film, der arbeitet super geil mit Musik. Also es gibt dieses richtige Face-Off-Thema, das jedes Mal kommt, wenn Sean Archer und Castor Troy wirklich aufeinander prallen. Das hast du am Anfang bei der Helikopter versus Flugzeugszene, das hast du zum Schluss auf dem Motorboot. Und dann hast du auf einmal Somewhere Over the Rainbow, weil dem kleinen Sohn von Castor Troy Kopfhörer auf den Kopf gepackt werden, damit er diese ganze Schießerei nicht hört, obwohl der hört das trotzdem, aber es ist egal. Es ist eine fantastische Szene, wie dann darauf geschnitten wird, die Leute werden abgeknallt und fallen stilistisch in Zeitlupe hin und dazu haben wir dann diese schöne Musik, die da eigentlich dazu da ist, den Jungen in den Schlaf zu singen.
Auch da wieder diese Überdeutlichkeit und so, die Sache weil dieses Gefühl aber auch für Bilder, für tolle, weil der Junge steht in dieser Szene mit den Kopfhörern ja plötzlich auf so einem Glasfläche im Boden, die eigentlich ja in der Wohnung da überhaupt keinen Sinn ergibt, aber weil es einfach ein sensationell tolles Bild ist, wie da die Kugeln um ihn rumfliegen und der da auf so einem Glasquadrat, das halt so ein bisschen wie so eine kleine Tanzfläche oder sowas in dieser Wohnung ist, da einfach auch zu diesen Klängen von Somewhere Over the Rainbow sich dazwischen einfach bewegt und dann auch noch in Zeitlupe kurz, bis dann halt Sean Archer bzw. Nicolas Cage dann hinkommt und den Jungen sich schnappt und aus dem Kugelhagel rausholt.
Ich finde diese Shootout-Szene ist auch großartig. Da kann man sich auch echt nicht sagen. Und sie geht ja halt auch wieder sehr lang.
Ja.
Aber Sie fühlt sich halt nie zu lang an. Also man kriegt wirklich, was man erwartet. Und ich finde, sie endet halt auch in einer der tollsten Szenen überhaupt. In diesem, da gibt es dann so einen runden Raum, der auch irgendwie so mit Spiegeln versehen ist, wo Nicolas Cage und John Travolta sich dann so gegenüberstehen. Und zwischen den beiden ist aber dieser Spiegel. Und du siehst irgendwie Nicolas Cage, wie er mit seinem Spiegelbild redet, aber eigentlich mit John Travolta dahinter. Und das ist dann halt wieder einfach so dieses, was John Woo halt so toll macht. Es ist halt nicht nur Action, sondern du kannst da auch noch so viel reinlesen in die Bilder, die er dir präsentiert. Und das sieht einfach immer wieder so unglaublich toll aus.
Aber das ist ja die Sache. Sehr häufig fühlen sich Leute gelangweilt oder genervt, weil eine Action-Szene zu lange anhält. Und ich denke, dass das eigentlich immer nur am Drehbuch liegt, weil man kann mit einer einzigen Action-Szene einen ganzen Film erzählen und eine ganze Geschichte erzählen. Ich meine, guckt man sich Mad Max Fury Road an. Da wird ja so viel innerhalb dieser Action erzählt. Und es stoppt halt trotzdem nicht, weil die Verfolgungsjagd geht halt weiter. Oder bei Speed. Der ganze Film spielt, also klar, das letzte Drittel spielt dann nicht mehr im Bus, aber 80% des Films sind in diesem Bus. Und da werden ja so viele kleine Nebengeschichten erzählt, während man nonstop diesen Thriller hat. Und bei dieser Shootout-Sequenz hat man erst Sean Archer, der sich daran gewöhnen muss, Caster Troy zu sein, auf seinem Drogentrip, wird gerade damit konfrontiert, dass es eventuell da draußen noch einen Sohn für ihn geben kann, was ja ganz witzig ist, wenn ihr den später mit nach Hause nehmt, wie so einen Welpen. Darf ich den haben? Ja, komm, ich patsche ihn ins Gesicht, jetzt gehört er mir.
Sieht auch genauso aus wie sein
genau, Sohn. Genau. Ja, und mit dem Patschen ins Gesicht ist es bestätigt, der ist jetzt markiert, der gehört jetzt uns. Und dann geht es auf einmal um diesen kleinen Jungen. Dann haben wir diese Shootout-Szene der Polizei. Die Polizisten sehen wir aus ganz anderen Augen, sondern als die Bedrohung. Und wir müssen auf jeden Fall dieses Kind retten. Kurz darauf haben wir dann, was du gesagt hast, diese monumentale Konfrontation zwischen Sean Archer und Caster Troy. Und dann wird es weitererzählt und dann stirbt in diesem Kampf der Bruder von Caster Troy durch jemanden, der aussieht wie Caster Troy. Und dann sehen wir unseren Bösewichten trauern, so ähnlich trauern, wie Sean Archer am Anfang des Films getrauert. Aber es ist halt, da wird halt eine ganz geile Story erzählt, während das alles passiert.
Ja, und neben dem Drehbuch ist halt einfach, und das ist halt bei John Woo auch wieder was Besonderes, das ist ein Regisseur, der denkt halt Bilder zuerst. Ja. Der erste Gedanke ist, wie sieht das aus? Und das ist halt in dieser Shootout-Szene, also Sebastian hat ja die Spiegel angesprochen. Es macht natürlich inhaltlich oder von Dings keinen Sinn, dass da jetzt so ein Spiegel rumsteht. Aber es ist einfach ein sensationelles Bild. Und daran denkt halt John Woo immer. Und das finde ich persönlich auch, gerade, also ist im Kino mir viel, viel wichtiger bei so einem Actionfilm, dass das halt grandiose Bilder sind, als dass man sich jetzt aus Innenausstatter-Sicht Gedanken gemacht hat, wie eine Wohnung so eingerichtet ist. Ja. Sondern die muss halt sensationelle Bilder liefern für diese Action-Szene. Und bei John Woo gibt es ja zum Beispiel seine weißen Tauben, sind halt so sind ja sein Markenzeichen geworden und auch, es hat sich mittlerweile vielleicht ein bisschen totgelaufen, die müssen nicht überall sein und vielleicht sind sogar im Face-Off am Ende ein paar zu wenig, aber eingeführt hat er die damals, weil es einfach ein sensationelles Bild ergeben hat und dann wurde es halt so ein bisschen sein Markenzeichen. Und so denkt er halt immer und in Face-Off ist das super, super oft zu sehen, dass du halt wirklich einfach verstehst, ja, das ist ein geiles Bild und wenn du in so einer Shootout-Szene, diese Shootout-Szene hat mehr geile Bilder als mancher heute 2 Stunden lange Actionfilm über die komplette Laufzeit. Und das kannst du jede Action-Szene aus diesem Film nehmen. Der Shootout später in der Kirche im Finale auch wieder mit allen, allein mit auch wieder, was halt dieses John Woo klotzen nicht kleckern ist, dass er diesen Mexican Standoff nicht einfach mit 3 Leuten, sondern halt übersteigert hat und dann kommt noch einer dazu und hält seine Pistole hin. Also das ist halt einfach, das ist John Woo. Und das ist Action-Kino einfach in Perfektion dann auch.
Ja. Also gerade wenn man doch die ganzen Close-Ups von allen Augen nochmal hat, fehlt einfach nur noch die Musik von The Good, The Bad and The Ugly. Ich weiß noch, ich habe dir jetzt mit Sebastian geguckt und er meinte, auch als diese Szene war, eigentlich ist das ja schon ein perfektes Action-Finale, aber wir wissen, dass es noch heftiger wird und dann kommt diese ganze Motorboot-Sequenz.
Ja, dann kommt diese Motorboot-Sequenz und dann können wir jetzt auch über die Motorboot-Sequenz sprechen, weil die ist halt auch... Wie gesagt, man denkt halt in dieser Kirche, der große Mexican Standoff, das ist jetzt schon irgendwie quasi so, da hört es jetzt auf, weil dann erfährt ja auch Archers Familie, auch die Tochter steigt ja dann dahinter, oh okay, der hier irgendwie vermeintlich mein Daddy ist, ist ja irgendwie doch nicht mein Daddy. Dann hackt sie ihm ja selber nochmal schön das Messer ins Bein, was er ihr ja vorher zum Anfang des Films noch gegeben hat. Und dann gibt es aber halt nochmal die Flucht von Sean Archer und dann diese glorreiche Motorboot-Sequenz, wo, auch wenn man das jetzt nochmal sieht, also auch was für unglaubliche Stuntarbeit da geleistet wird, also auch von den Stuntmen. Also ich meine, es gibt, als wir das geguckt haben, meintest du, Mensch, das ist ja wie bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo Indy da an dem Panzer hängt und irgendwie an die Wand geklatscht werden soll. Und hier fällt Nicolas Cage halt einfach mal halb aus dem Boot, hält sich dann fest, fährt quasi auf seinen Schuhen Wasserski neben diesem Boot her und versucht sich dann da halt wieder hochzuziehen. Und das ist halt auch wieder dieser Punkt, wo du einfach merkst, okay, handgemachte Action nehme ich 1000-mal lieber als irgendwelchen CGI-Kram oder irgendwas im Studio, weil du siehst halt wirklich, wie der da hängt und sich quält und da irgendwie hochkommt. Und das ist einfach auch nochmal eine so großartige Szene und dann halt wirklich, wie ich finde, auch ein gelungenes und spektakuläres Finale für diese ganzen Action-Pieces, die wir in diesem Film haben.
Ja, also wenn er ihn zum Schluss mit der Harpune killt und er dann auch halb leblos den gleichen Song singt, den er früher in der ersten Szene, in der ersten Action-Szene noch voller Elan gesungen hat, als Sean ihm die Pistole an die Stirn hielt, großartig. Und gleichzeitig, Björn hat es auch sehr richtig gesagt davor, die Logiklücken, wer sie hinterfragt, selber schuld irgendwo, weil dem Film ist es egal. Aber das Tolle ist, uns wird ja am Anfang des Films diese super duper Secret Government Division gezeigt, die überhaupt verantwortlich ist für dieses seltsame Experiment. Mhm. Und die werden dann ja alle bei lebendigem Leibe verbrannt von Caster Troy. Und zum Schluss, nachdem Caster Troy, als schon Archer tot ist, kommt einfach ein 0815-Cop und spricht Nicolas Cage an als Sir Sean Archer und erklärt nicht mal, woher er das weiß. Er weiß es einfach, weil jetzt weiß man es halt. Jetzt weiß es der Zuschauer. Also
Frau hat es ja bestimmt.
Ja, seine Frau wusste, jetzt weiß es seine Frau, jetzt weiß es seine Tochter, jetzt ist es egal, jetzt weiß es jeder. Und man muss auch nicht irgendwie das beweisen, wie in anderen Filmen hätte es dann nochmal so einen extra Plot gegeben, aber ich glaube euch nicht. So, nein, das ist mein Daddy, nein, das ist er nicht. Und absolut egal, das ist jetzt einfach so.
Und, ja, die Frau hat ja die Blutprobe genommen, genau. Und vor allem erfährt's ja Wanda, und Wanda ja. Ist so ein bisschen die, wenn die das weiß, dann wissen es alle und dann ist es die
dein Mann Sean Archer hat Blutgruppe 0 negativ, aber Caster Troy
ist aber, es gibt ja ein alternatives Ende, in dem man am Ende, wenn halt John Travolta zu seiner Familie zurückkehrt, dann noch so eine kurze Szene gefilmt hat, in der noch so aufblitzt, dass scheinbar doch noch ein Rest von Caster Troy drin ist.
Wirklich?
Dass quasi noch so ein Teil der Seele drin ist und man so entlassen wird mit, oh, der ist, da ist noch ein bisschen Psychopath, lebt in ihm weiter oder so.
Wie soll das denn passiert sein jetzt?
Oh Gott.
Kam bei Testvorführung nicht so gut an und wurde deswegen dann gekickt.
Ja, abgesehen davon würde dieses Ende mich berauben von, ich muss einfach zugeben, das Ende von Face Off, und ich rede wirklich von den letzten 60 Sekunden dieses Films, okay? Dieser Film ist so over the top und er ist so herrlich over the top und er zelebriert das. Und trotzdem gelingt es diesem Film in den letzten 60 Sekunden, selbst mit dem albernen darf ich dieses Kind haben und ich patsche ihm ins Gesicht, schafft dieser Film es, mich emotional zu erpressen. Und ich bin jedes Mal so übergerührt, wenn er zurück nach Hause kommt, ein neues Kind hat, sich sogar diese alte Narbe, die er unbedingt haben wollte, diese Schusswunde wegmachen lässt. Und alle sind glücklich. Es ist so, als wäre das Kind nie gestorben.
Na, was ich toll finde, auch an diesem Ende, ist dann, wenn du siehst seine Frau im Wohnzimmer stehen und sie hört halt das Auto, was in die Einfahrt gefahren kommt. Und dann siehst du vor den Vorhängen den Schatten von John Travolta so langsam langlaufen. Und dann die Tür ist auf und es kommt aber noch niemand rein.
Gänsehaut, ja, wie du beschreibst.
Und es ist so ein bisschen so, oh Gott, ist das jetzt auch der richtige Sean Archer oder nicht so? Also so selbst in dem letzten Augenblick hat John Woo A, noch diese tollen Bilder, weil es einfach so großartig aussieht, wie ein John Travolta da, also als Schatten schemenhaft irgendwie dann in Erscheinung tritt und sich dann materialisiert als, ja, er ist der richtige Sean Archer. Und dann einfach so, dass trotzdem noch so dieser letzte Funke bleibt, weswegen ich Björn so ein bisschen verstehen kann, warum man zumindest dieses alternative Ende da hatte, weil es so alles so ein bisschen darauf hinläuft, so, okay, ist er das jetzt wirklich oder hat er so dieses, wenn du zu lange in den Abgrund schaust und das Monster bist, dann bist du selbst so ein Monster, irgendwie so dieses philosophische, ja, denn schon was wieder, was ja. Dann einfach nochmal in diesem Finale zu sehen ist.
Ne? Aber hier muss ich auch wieder über den Soundtrack sprechen, weil so wie du es mir gerade beschrieben hast wieder, hatte ich Gänsehaut und die Musik schon wieder im Kopf. Unfassbar, diese Szene ist unglaublich. Und, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht extrem witzig, dass er mit dem Jungen ankommt wie mit dem Welpen und sagt, darf ich haben? Also ist das nicht lustig?
Ja, der Junge wird ja gefühlt auch nicht, okay, er sagt da jetzt zum Ende, zum ersten, glaube ich, auch die ersten Worte des Films, seine ersten und einzigen Worte des Films, aber der wird ja auch gefühlt, also wird ja nicht gefragt, sondern ist dann jetzt hier, du bist jetzt mein neuer Sohn. Und klar, die Familie darf eigentlich auch nicht viel mitreden, also die Frau wird noch mal so einen Blick zugeworfen und dann nickt sie anerkennend und zustimmt, aber eigentlich hat in dem Moment ja schon Nägel mit Köpfen gemacht, weil die Tochter schon hochgegangen ist.
Ja, wie soll sie denn Zimmer jetzt noch Nein sagen?
So. Ja, genau. Also, aber es ist wirklich lustig. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz eins zurückspringen, weil Sebastian die Stuntarbeit angesprochen hat und wir vorhin auch mal so ein bisschen drüber geredet haben, dass so ein Film wie Face Off gar nicht mehr gemacht wird heute, weil die Stunts kommen von einem Mann, der heißt Brian Smirz oder so ähnlich. Den hat John Woo ein bisschen, sag ich mal, entdeckt für sich oder zu ihm zusammengearbeitet bei Broken Arrow vorher, da hat er diese Zug-Action-Sequenz gemacht und entworfen. Und da ist halt so ein bisschen dieses, ich habe am Anfang gesagt, John Woo war immer ein bisschen sauer, dass er in Hollywood dann nicht alles selbst machen durfte, sondern mit so vielen Leuten zusammenarbeiten musste. Da hat sich das als Vorteil erwiesen, weil er den dann angeheuert hat, für Face-Off die ganze Stuntleitung zu übernehmen. Und der ist mittlerweile selbst Regisseur und hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht, der heißt 24 Hours to Live mit Ethan Hawke. Und der ist ein bisschen... wird ja unterschätzt, weil heute sich die Leute darüber aufregen, dass das alles so absurd ist und so eine absurde Prämisse ist und so. Und der ist sicher nicht annähernd so gut wie Face Off, aber das ist ein ziemlich solider Actionfilm, der halt extrem starke Face Off und John Woo Vibes hat. Also wo du wirklich denken könntest, okay, das ist auch so ein bisschen Richtung, den hat John Woos Schüler gemacht. Und das fand ich sehr lustig, als ich dann festgestellt habe, dass das der Stuntman war, der von John Woo mitgemacht hat, als ich 24 Hours to Live vor ein paar Monaten erst selbst das erste Mal entdeckt habe. Also das noch so als nebenher für die Leute da draußen so ein kleiner, unbekannter Filmtipp. Erwartet kein Meisterwerk, aber es ist, weil Yves das vorhin auch gesagt hat, Direct-to-DVD würde man sowas heute machen. Es war ein Direct-to-DVD-Film, aber es ist ein sehr schöner, geradlinig, aber trotzdem überdrehter Actionfilm mit starken John Woo-Vibes.
Ich bin sowieso sehr froh, dass du schon mehrfach auch Hard Target erwähnt hast und Broken Arrow. Also darüber bin ich sehr dankbar. Und Broken Arrow müssen wir auch als nächstes zusammen gucken, weil wenn wir noch nicht genug kriegen von verrücktem John Travolta in einer Bösewichtrolle, du gerade davor gesagt hast, er ist viel zu unterschätzt in diesem Film, ja dann Broken Arrow.
Ja, Broken Arrow ist ein sehr schön übertreter Bösewicht, auch ja.
Aber wo du jetzt auch nochmal den Stuntman ansprichst, der zum Regisseur wird, das finde ich ja auch interessant. Ich meine, John Wick ist ja jetzt so ein bisschen auch die große Reihe, wo er auch eigentlich ein Stuntman von seiner Stuntarbeit zur Regiearbeit übergegangen ist. Und da natürlich auch, das finde ich, merkt man, so sehr ich auch jetzt hier gestehen muss, dass ich kein großer Fan der John Wick-Filme bin, merkt man da doch zumindest in der Action, wie handgemacht sie ist, wie gut sie einfach auch visualisiert wird. Und das ist halt auch was Face-Off einfach so unglaublich ausmacht. Einfach diese ganze Stuntarbeit, jeder, selbst so kleinere Kämpfe oder so, also auch im Gefängnis, wenn Caster Troy da im Gefängnis landet und da sie einfach nur diese Schlägerei liefern und so. Allein das ist aufregend inszeniert, oder auch dieser Ausbruch aus dem Gefängnis. Und das ist alles, wie gesagt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, aber es ist halt einfach, in dem Augenblick ergreift es dich so und du bist so voll in all dem drin und ist einfach großartig.
Ja, auch bei diesem Gefängnisausbruch, wenn man jetzt sagt, man geht da rational dran, könnte man die Frage stellen, warum kann Sean Archer, der in dieser FBI-Einheit arbeitet, der diesen Castor Troy verhaftet hat, der jetzt dort eingeschleust wird, warum weiß der nicht, dass das Gefängnis eine Insel ist? Aber aus reiner Kinosicht und aus Dings ist es einfach eine sensationelle Einstellung, wenn dann die Kamera rausfährt, dann dreht und man dann einfach sieht, wie er verdutzt auf dieser umgebauten Ölbadbohrplattform steht und da einfach, scheiße, ich komme hier gar nicht weg, erkennt. Also deswegen, und da habe ich lieber einfach dieses geile Bild, als dass ich mir da irgendwie vorher jetzt noch irgendwie eine 15 Minuten Erklärung brauche, warum dieses Gefängnis so super, super geheim ist, dass selbst er das jetzt nicht wusste, wo er da eingeschleust wird.
Ich muss aber sagen, diese Szene, wo er sich da oben auf dieser Bohrinsel wiederfindet, erinnert, das ist die einzige Action-Szene, die mich nie so wirklich abholt von der Originalität, weil die erinnert mich zu sehr an Die Hard. Wenn er dann da oben steht, der Hubschrauber kommt, auf ihn schießt und er dann noch so in Slow-Mo von diesem Turm springt, sehe ich Bruce Willis im Nakatomi Plaza mit dem Schlauch um seinen Bauch rumgewickelt. Ja. Jedes Mal. Das ist die einzige Szene, bei der ich sagen kann, ich mag sie. Aber die kenne ich doch woanders her und die kenne ich woanders her.
Aber das Bild davor ist halt so stark.
Ja, das
stimmt.
Dieser
Kamera schwenkt und das ist ja auch, dieses zu diesen Bildern kann man vielleicht auch noch mal, ich weiß nicht, kennt ihr den Original-Kinotrailer zu Face Off?
Ja.
Der wurde zum besten Kinotrailer der 90er auch gewählt und der ist auch, weil der zeigt dir genau, was der Film ist. Die haben für den Trailer extra eine Szene gedreht, in der John Travolta in die Kamera spricht. Also ich werde mal, wenn wir dran denken, packen wir in die Shownotes den Trailer und ich suche mal raus, ob ich auch noch das Originaldrehbuch finde. Dann können wir das auch nochmal in die Shownotes packen. Also man sieht, eine Szene gedreht, John Travolta spricht in die Kamera und spricht halt drüber, ich bin Sean Archer und will hier Castor Troy fangen und ist mein größter Feind. In dem Moment fängt die Kamera sich an zu drehen um seinen Kopf rum und wenn sie dann wieder zu vorne zurück ankommt, ist sie Nicolas Cage. Mhm. Also ist Nicolas Cage, der da sitzt. Und ist alles komplett schnittlos, also ohne dass man sieht, wie sie das gemacht haben. Und danach ist der komplette restliche Trailer einfach nur Aufnahmen großer Bilder von Musik unterlegt. Dann kommt, glaube ich, noch zweimal wird kurz eine Szene auch mit Dialog unterlegt, wo einmal John Travolta, einmal Nicolas Cage was spricht. Sonst komplett nur halt einfach Bilder, Bilder, Bilder. Und dieser Trailer macht halt so klar, du weißt nach diesem Trailer, du hast da diese Grundprämisse, das ist alles, was du an Plot wissen musst. Der eine will den anderen jagen, wird aber zu dem. Und sonst nur, du weißt, dieser Film wird dir sensationelle Bilder liefern. Also besser konnte ein Trailer noch nie einen Film verkaufen, finde ich. Und das ist nicht, also wirklich absolut zu Recht, dass zum besten Trailer der 90er gewählt worden, weil sie da halt auch wirklich sich Gedanken gemacht haben. Einfach, wir machen nicht, wir schnipseln nicht einfach irgendwas zusammen, sondern wir drehen da diese Szene. Ja.
Ich weiß auch, ich finde sowieso generell, das ist was mir ein bisschen fehlt heutzutage, ist, dass man früher in Trailer-Kampagnen, jetzt abgesehen von Deadpool, die immer sehr clever ist, aber da erwartet man es, dass man früher für Trailer noch extra etwas gedreht hat, was es nur für den Trailer gibt, weil ich weiß, wir bewegen uns vielleicht jetzt ein bisschen zu weit weg, deswegen das ist ein Beispiel, das ich noch erwähnen will. Ich werde nie vergessen, kurz bevor die Star Wars Prequels rauskamen, saß ich im Kino und auf einmal kam ein Trailer, es wurde dunkel und du siehst sowas wie einen Sternzerstörer und sagst, der alte Kampf gut gegen böse geht weiter und du hörst das Atmen von Vader und sagst, oh ja, ich krieg jetzt einen Star Wars Trailer endlich zu den Prequels. Und dann ist da ein Stuhl, dreht sich um und ist Dr. Evil und sagt, habt ihr jemand anders erwartet? Und dann sagt der Film sogar, wenn ihr diesen Sommer einen Film guckt, guckt Star Wars. Aber wenn ihr zwei guckt, guckt Austin Powers 2. Und das ist für mich einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe. Ich habe damals im Kino, ich habe mich totgelacht und ich habe Austin Powers 2 gesehen. So.
Ja, also es gab früher ja auch wenn das jetzt weit wegführt, vielleicht mal was für einen anderen Podcast, es gab ja früher auch Trailer-Regisseure, die extra dafür angeheuert wurden und die da angefangen haben. Und klar, im Comedy-Bereich ist das groß, aber wenn man auch zurückkommt zu Alfred Hitchcock, hat ja auch immer ganz eigene Trailer für seine Filme gemacht, in denen keine Filmszene eigentlich drin war, in denen eigentlich nur er zu sehen war und dann was erzählt hat, was ihn da jetzt im Kino erwartet bald. Also das ist auch eine ganz große Kunst, gute Trailer zu machen und das machen heute sind viel zu viele Trailer einfach nur aneinander gestückelte Szenen aus dem Film.
Ja.
So, dann würde ich mal sagen, zum Schluss kümmern wir uns noch um die Frage, die hier schon ein bisschen angeklungen ist, das Reboot. Jetzt mal meine Frage an euch. Wahrscheinlich ist es unausweichlich, dass dieses Reboot irgendwie kommen wird. Meine Frage, wer wären eure Wunschkandidaten A, vor der Kamera und als Regisseur? Und jetzt bitte nicht wieder The Rock und Kevin Hart, weil ich nicht sehen.
Regisseur, sag ich dann Chad Stahelski. weil dann weiß ich zumindest, dass es sehr geile Shootout-Szenen gibt. Und ich würde ja dieses Gun-Fu, das es mittlerweile in den John Wick-Filmen gibt, und das ja so beliebt geworden ist, das finde ich schon ganz cool. Das passt auch schon. Aber vor der Kamera, wer unsere beiden... Da brauche ich noch mal eine Minute und gebe die Frage erstmal weiter an Björn.
Super, das ist relativ schwierig. Also ich wäre mir jetzt natürlich auch als erstes vielleicht noch Chad Stahelski eingefallen, wobei ich, also das Ding ist, ich bin nicht sicher, ob dieses Reboot kommen wird. Also die schreiben zwar da momentan ein Drehbuch, da ist ein Autor dran und angeheuert worden, aber es gibt ja sehr, sehr viele Projekte, die dann auch irgendwann wieder verlaufen, im Sande verlaufen. Und wenn man auch sieht, wie lange es bei dem Originalprojekt überhaupt gedauert hat, bis das dann kam, deswegen bin ich da gar nicht so sicher und würde mir als Regisseur dann am liebsten vielleicht wirklich, also kein, nicht unbedingt einen etablierten, sondern entweder, also lieber ein Newcomer oder wenn es doch ein etablierter ist, dann vielleicht jemand, der so durch abgedreht und eigenwillig ist, dass er was ganz anderes draus macht, so ein Brian De Palma vielleicht nochmal, der da nochmal sein Comeback, sein X-tes feiert und der halt wirklich sagt, ich scheiße drauf und mach wirklich was, das wieder so eigenwillig und eigenständig ist, dass es anders ist. Schauspieler, ja dann doch jetzt noch was, der noch eine Schwarze.
Ich hab's jetzt kommt.
Nein, also ich befürchte fast, dass er doch Eve mit seinen Dings richtig ist, dass sie da irgendwie eine Comedy-Variante wählen werden und dann irgendwie zwei, die besonders gegensätzlich sind, nehmen, um da halt noch irgendwelche Jokes draus zu machen. Und sonst gibt es momentan halt relativ wenig Schauspieler, die halt so dieses Travolta-Cage-Ding haben, die mir jetzt spontan einfallen.
Ich glaube, ich habe zwei. Na. Also okay, ich halte fest, dass das Team-Up John Travolta, Nicolas Cage ist nicht zu ersetzen. Mhm. Aber wenn wir überlegen, dass wir den Film wirklich so kriegen, wie man sich den wünschen würde, auch mit so einer Verbeugung vor den 90s und 90s Action und ohne Wink-Wink, wieso nicht zwei Schauspieler nehmen aus den 90s, die immer noch aktiv Action machen? Und es ist irgendwie witzig, mehr zu sehen, wie die den anderen spielen. Und zwar Keanu Reeves und Will Smith.
Okay.
Ich könnte mir das schon irgendwie lustig vorstellen.
Ich hätte jetzt die ganze Zeit tatsächlich an DiCaprio und Brad Pitt gedacht.
Das ist zu gut. Also die würde ich nie dafür hergeben. Nie.
Aber
also
ich hätte... DiCaprio hatte ich auch kurz überlegt, aber dann in der Kombination mit Tom Hardy, eher aus irgendeinem Grund, aber
ich weiß nicht, ich glaube gerade Brad Pitt könnte ich mir, der kann sowas eigentlich richtig, richtig gut und ich meine jetzt in Tarantinos letzten Film hier Once Upon a Time in Hollywood haben wir halt auch einfach gesehen, wie gut die beiden auch zusammen funktionieren und ich glaube, klar, wir werden nie diese Essence Cage Travolta jemals wieder so auf der Leinwand sehen, aber wenn da irgendwie, es wird sicherlich ja auch ein ganz, ganz anderer Film am Ende sein, als das, was wir jetzt halt vom Original her kennen, wenn es dieses Reboot wirklich mal geben sollte, aber da könnte ich mir die beiden schon irgendwie noch gut vorstellen.
Daniel Day-Lewis und Hulk Hogan.
Ja, wow. Jetzt wird es ein bisschen absurd.
Zac Efron und Noah Centineo.
Ja, dann sind zumindest alle Mädels im Kino mit dabei.
Ich finde,
beide tragen den ganzen Film oberkörperfrei.
Ja, natürlich. Ich finde Danny Day-Lewis und Hulk Hogan eine geniale Wahl, weil ich möchte sehen, wie Danny Day-Lewis ellenlang darüber spricht, wie er Hulk Hogan studiert hat und wie er zu Hause sich nur so hat ansprechen lassen und wie er die ganze I will break you. Das ist ja so jeden Tag. Also das würde ich schon sehen wollen.
Ja, gut. Ja, ihr könnt uns ja da draußen gerne mal schreiben, wenn ihr in einem Reboot sehen wollen würdet. Und damit beende ich unseren Face-Off-Super-Sonder-Podcast. Bedanke mich zuallererst bei dir, Yves. Vielen Dank fürs hier sein.
Ich danke so krass für die Einladung. Und jedes nächste Mal, wenn ihr wieder mal so ein 80er oder 90er Jahre Cheesefest bequatscht, dann, also ruft an, schreibt, ich bin, für sowas bin ich total zu haben.
Sehr gut. Ja, auch dir, Björn, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und möchte Yves' Worte noch kurz aufgreifen, weil das ja eine perfekte Überleitung an unsere Community ist. Wenn da es bestimmte Filme gibt, die ihr gerade in der aktuellen Zeit, wo es keine Kinofilme gibt, besprochen haben wollt, dann schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de.
Genau. Also schreibt wirklich, also und wir können ja das gleiche Spiel machen wie beim letzten Mal. Schreibt einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de und schreibt halt wirklich nur den Titel des Films, den ihr gerne mal besprochen haben wollt, in den Betreff. Ihr müsst jetzt keine lange E-Mail schreiben. Natürlich, wenn ihr uns eine lange E-Mail schreiben wollt, freuen wir uns auch so. Also für ganz viel Lob und nicht zu viel Kritik natürlich. Aber schreibt uns da gerne irgendwie. Wir freuen uns gerade jetzt, wie Björn schon richtig sagte, in diesen Zeiten gucken wir natürlich auch viel, viel alten Quatsch. Ich würde ja auch gerne, ich habe jetzt letztens ja den Super Mario Film auf Netflix geguckt und das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht auch was, weil ich meine, ich finde den Film tatsächlich ganz unterhaltsam und ich glaube, allein da wäre schon eine spannende Diskussion irgendwie hier im Raum, die wir jetzt nicht führen. Nein, ich weiß, du brennst.
Da haben wir aber kurz einzuhaken, da haben wir eine Podcast-Folge zu Super Mario auch, die ich empfehlen kann, in unserer Kooperation mit dem Spiele-Podcast The Pod.
Das weiß ich, aber wir haben auch schon eine Doppelfolge zu Sonic the Hedgehog gehabt, weil... Also, wie gesagt, schreibt uns Filme, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, irgendwie einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Ihr habt gesehen, es hat geklappt. Face-Off ist dank euch entstanden, weil ihr das wolltet, uns ganz viele Leute E-Mails geschrieben haben und deswegen haben wir das hier gemacht.
Ich möchte auch die Meinung der Zuschauer da draußen überhaupt nicht beeinflussen, gerade ich als Gast nicht. Deswegen sage ich einfach nur so Con Air. Ich weiß nicht, warum ich dieses Wort gerade sage. Ich
weiß auch nicht. Gut. Und damit bedanke ich mich nochmal bei meinen beiden Gästen, bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern da draußen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, Kommentare schreibt, Reviews schreibt, wie toll ihr die Folge fand, wie toll ihr die Folge nicht fand, keine Ahnung. Leinwandliebe@filmstarts.de, das nochmal gesagt, das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr auch alles Mögliche an uns loswerden. Damit beende ich das Ganze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß da draußen. Bleibt weiterhin tapfer, bleibt weiterhin gesund, bleibt weiterhin auf Abstand und guckt immer fleißig Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.